Guten Morgen, miteinander. Wir kennen das Lied, freut euch an der Sonne und am Licht und an jedem Strahl, der durch die Wolken bricht. Ein Leib, viele Glieder, so der Titel meiner heutigen Predigt. Dieser Predigttext steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 12, die Verse 12 bis 27. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht zum Leib? Und wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat aber Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er es gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, aber nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger anständigen Glieder enthalten umso mehr Anständigkeit. Denn unsere Unanständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Jesus lebte auf der Erde in einem Leib, so wie du und ich. Das sagt uns der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 5. Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In diesem menschlichen Leib war der Sohn Gottes dem Vater gehorsam. In diesem Leib, in diesem menschlichen Leib predigte er das Evangelium und übte Barmherzigkeit. Er litt und starb am Kreuz in diesem Leib. Er wurde begraben und stand von den Toten auf. Danach begegnete Jesus den Jüngern in seinem Auferstehungsleib, um dann in den Himmel aufzufahren. Dort setzte er sich zur Rechten des Vaters. Und während er dies tat, wurde ein anderer Leib Jesu auf der Erde geformt. Der eine stieg in den Himmel auf, ein anderer wurde ins Leben gerufen. Paulus schreibt im Vers 27 unseres heutigen Textes, ihr aber seid der Teil des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Jesus Christus lebt heute. Er predigt heute. Er übt heute Barmherzigkeit durch seinen Leib, durch seine Gemeinde. Jesus lebt in uns und durch uns. Jesus identifiziert sich mit seinem Leib, mit seiner Gemeinde so, dass er zu Saulus, der in Damaskus die Gemeinde verfolgen und verschleppen wollte, sagte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also Jesus hat nicht gesagt: Saul, warum verfolgst du diese Christen da? Sondern er sagt, er identifiziert sich, sagt: Verfolgst du mich? In Apostelgeschichte 9, Vers 4. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde erkennen, dass wir der Leib Christi sind. Die Gläubigen in Korinth waren kein gut funktionierender Leib. Es gab Streit, Uneinigkeit, Unmoral. Das Ergebnis dieses Verhaltens war, dass Gottes Wirken durch diesen Leib, den Leib der Korinther, ernsthaft eingeschränkt war. Paulus schreibt diesen Brief den Korinthern, um ihnen zu erklären, was es bedeutet, Leib Christi zu sein. Auch wir müssen lernen, was es heißt, Teil dieses Leibes zu sein. Wir müssen lernen zu begreifen, was es bedeutet, seine Hände, seine Füße, seine Augen, seine Ohren und sein Mund hier auf Erden zu sein. Und wie wir im Verhältnis zum Haupt und den anderen Gliedern stehen. Paulus lehrt uns in diesem Abschnitt Grundlegendes über Christi Leib. Ein Leib, viele Glieder. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Also der Paulus benutzt das Bild des menschlichen Körpers, um, ja, ich meine, da ist eine erstaunliche und eine komplizierte und perfekte Kombination, die Gott geschaffen hat. Unser Herz pumpt Tag ein, Tag aus, ohne dass wir darauf achten müssen. Es pumpt Blut durch unseren Körper, durch ein Geflecht mit Adern von so etwa 100.000 Kilometern Gesamtlänge. Sie werden immer kleiner, immer dünner, aber die Länge ist da und das ist etwa 2,5 Mal der Erdumfang. In der Ruhe, also wenn wir in Ruhe sind, pumpt das Herz etwa 50 Milliliter Blut pro Schlag und das sind pro Stunde etwa 200 Liter und pro Tag etwa 4.800 Liter. Unsere Haut verfügt über zigtausend winzige Sensoren, die Hitze fühlen, die Kälte spüren, das sind etwa 170 Antennen pro Quadratzentimeter. Und diese Sensoren, die reagieren auf diese Empfindungen und senden Schmerz innerhalb von etwa 0,9 Sekunden. Unsere Knochen sind stabil gebaut und schon bei einem normalen Weitsprung, ja, muss dieses Gerüst etwa 700 bis 800 Kilo Beschleunigungskraft aufnehmen, um das abzubremsen. Bei mir sind es vielleicht ein paar mehr. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk Gottes. Es besteht aus Millionen Elementen und hat unzählige Funktionen. Die einzelnen Glieder, Organe, Nerven, Muskeln befinden sich in einem einmaligen Zusammenspiel. Obwohl der Körper aus verschiedenen Bestandteilen besteht, ist er dennoch eins. Die Glieder bilden insgesamt eine Einheit. Sie handeln zielgerichtet zum Aufbau und Nutzen des ganzen Körpers. Und wenn das nicht geschieht, dann stirbt er. Mit dem Leib Jesu, der Gemeinde, ist es ebenso. In Vers 12 lesen wir schon wieder: Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Die Gemeinde besteht aus vielen verschiedenen Gliedern mit unterschiedlichen Gnadengaben. Das ist wichtig zu erkennen. Es sind alle gleich wichtig, aber sie haben unterschiedliche Gaben, sie haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche intellektuelle Aufgaben, unterschiedliche manuelle Aufgaben, gestalterische Aufgaben, aber alle sind wichtig. Wir arbeiten alle in eine Richtung. Oder zumindest, wir sollten das. Wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern wir sind verbunden. Wir haben ein Ziel. Wir haben eine Hoffnung, einen Herrn. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, weil Gott uns eins gemacht hat. Es gibt viele verschiedene christliche Kirchen und Gemeinden. Es gibt unterschiedliche Denominationen, wie man das nennt, Organisationen und Gruppen. Aber Paulus schreibt, es gibt einen Leib. Und dieser Leib setzt sich zusammen aus Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Es gibt nur eine wahre Gemeinde. Und das ist die Gemeinde der wiedergeborenen Christen, egal zu welcher Gruppierung sie auch gehören mögen. Auf dem gesamten Globus gibt es nur eine Gemeinde des Herrn Jesus. Im Himmel wird nicht nach Baptist, Methodist, Reformiert, Pfingstler, Evangeler und so weiter unterschieden. Von diesen Gruppierungen finden wir nichts in der Bibel. Es gibt nur den einen Leib der Gläubigen auf der Welt. Alles, was zählt, ist, bist du von Neuem geboren? Bist du ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus? Und nur darauf kommt es an. Es geht einzig und allein darum, Jesus Christus im Glauben zu folgen und sich dem Wort Gottes zu verpflichten. Durch einen Geist in einen Leib hineingetauft. Wenn Paulus im Vers 12 schreibt, es gibt nur einen Leib, dann gibt es auch nur einen Leib. Und dieser eine Leib ist der der Gemeinde der wahrhaft Gläubigen, egal auf welchem Kontinent sie leben, egal welche Hautfarbe sie haben, ganz gleich in welchem sozialen Hintergrund sie besitzen. Im Vers 13 schreibt Paulus, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Da gibt es aber auch die christlichen Gemeinden, wie zum Beispiel unsere EFG. Sie sind eine Art Mikrokosmos der weltweiten Gemeinde Jesu. In ihr, also in diesem Raum hier, befinden sich echte und unechte Gläubige. In den Gemeinden, egal welcher Denomination, findest du wiedergeborene und nicht wiedergeborene Menschen. Darum ist es wichtig, dass wir auch in unserer Gemeinde predigen, dass wir auch unseren Gottesdienstbesuchern predigen. Den eigenen, denen, die außerhalb sind, aber auch jenen, die innerhalb der Gemeinde sind. Denn nur weil du Gottesdienstbesucher bist, heißt es noch lange nicht, dass du Glied am Leib Jesu bist. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, wirst du das Himmelreich nicht sehen. Der Leib Jesu wird fortwährend geformt. Weder stagniert er, noch schrumpft er. Es ist ein wachsender Leib. Täglich werden neue Menschen als Glieder hinzugetan. Die Korinther waren Glieder am Leib Jesu durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Apostel Paulus bescheinigt das den gläubigen Korinthern, dass sie durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, mit dem Leib eins gemacht wurden. Paulus schreibt, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Worden. Also nicht wir haben uns hineingetauft, sondern wir sind hineingetauft worden. Das heißt, wir waren passiv. Der Täufer war aktiv, aber wer ist der Täufer? Der Täufer ist Jesus Christus, denn Johannes der Täufer hat gesagt, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Das lesen wir im Evangelium nach Matthäus Kapitel 3, Vers 11. Jesus ist der Täufer. Wer wurde getauft? Alle, das heißt jeder Gläubige. Wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Das gilt nicht nur für einige Christen, sondern das gilt für alle Wiedergeborenen. Es gilt jedem Gläubigen, der von Neuem geboren worden ist, nicht nur in Korinth, sondern in jeder Zeit und an jedem Ort. Er schreibt, wurden getauft. Wann geschah das? Als wir zu Gliedern am Leib Jesu Christi wurden. Und ab wann gehört man zum Leib Christi? Wenn man wiedergeboren wird. Wenn Gottes Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. Wenn wir getränkt und getauft werden mit Geist und Feuer. Die Bibel sagt im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, Vers 9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer aber sein ist, hat auch Christi Geist. Wichtig ist, einen Christen ohne Heiligen Geist gibt es nicht. Bei dieser Geistestaufe, bei der Bekehrung, haben wir nicht eine kleine Portion Heiligen Geistes empfangen, sondern Christus, über den es heißt, in Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Oder dieses größte Wunder der Durchflutung und Füllung mit dem Heiligen Geist erlebt ein Christ, wenn aus dem geistlichen Leben, aus dem geistlichen Tod, Entschuldigung, wenn aus dem geistlichen Tod zum Leben gekommen ist und von Neuem geboren wird. Die ersten Christen wurden immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir lesen in Apostelgeschichte, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Sie waren wiedergeboren, sie waren wiedergeborene Christen, sie waren im Geist getauft, aber sie wurden immer wieder neu erfüllt. Daher wollen wir auch uns nach diesen immer wiederkehrenden Stärkungen durch den Heiligen Geist ausstrecken. Es bleibt ja jetzt eine Frage für dich. Du hast heute gehört, dass deine Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche dich noch lange nicht zum Teil des Leibes Jesu auf Erden macht. Du musst in Christi Leib hineingetauft werden. Und die Grundlage, und das sind je nach Sichtweise 4, 5, 6 Schritte, es ist nicht möglich, einen dieser Schritte auszulassen. Der erste Schritt ist die Sündenerkenntnis. Du musst erkennen, dass du Sünder bist, dass du gegen Gottes Gebote gesündigt hast. Der zweite ist die Sündenbekenntnis. Du musst Gott, du musst Jesus, vielleicht mit Hilfe einer anderen Person, die Sünden bekennen. Du musst Buße tun und du musst umkehren, umkehren mit der Lebensführung. Das ist die Wiedergeburt. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Die Erwachsenentaufe, wie wir sie in der FEG praktizieren, steht nicht im Widerspruch mit dem Erwähnten. Aber keine Taufe ohne vorhergehende Bekehrung und Wiedergeburt. Petrus hat am Ende der Pfingstpredigt gesagt, tut Buße, lasst euch taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Korinther betonten sehr stark bestimmte Gaben des Geistes. Und Paulus erklärt ihnen in diesem Kapitel 12, dass es eine Vielzahl von Gnadengaben gibt. Die Gaben des Heiligen Geistes, das sind nicht allein so wunderwirkende, heilbringende, aufsehenerregende Gaben, sondern es sind auch unspektakuläre Dinge. wie zum Beispiel das Dienen. Er, Paulus, vertieft diese Gedanken, indem er die Gemeinde mit einem Leib vergleicht. Es ist das eine schlichte und einfache Illustration, die uns Paulus hier gibt oder den Korinthern gab, die jedes Kind versteht. Der Paulus verwendet in den 20 Versen, die ich euch heute präsentiert habe, 18 Mal das Wort Leib. Und es ist dem Paulus offensichtlich sehr wichtig, dass wir diesen Dinge verstehen. Insbesondere Folgendes. Jedes Glied wird gebraucht. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Also Paulus wendet sich zunächst jenen zu, die sich mit anderen vergleichen und dabei feststellen, dass sie, also die anderen, eine angesehenere Gabe haben als sie selbst. Also er wendet sich an jene, die sich weniger wert fühlen. Paulus sagt uns, wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Ja, gehört er deswegen nicht zum Leib? Nicht der Fuß, der bemitleidet sich selbst. Selbstmitleid ist ja immer das Resultat von Vergleichen. Du siehst dich um und stellst fest, ach, eigentlich werde ich ja in der Gemeinde gar nicht gebraucht. Oder, oh, schau dir den an, was der für super Gaben hat, ich nicht. Wir vergleichen uns wie der Fuß mit der Hand und finden uns am untersten Ende der Skala wieder. Solch ein Denken basiert auf der falschen Vorstellung von der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist nicht eine Ansammlung von Menschen, die mit ihren Gaben in Konkurrenz zueinander stehen. Gott benutzt hier eine ganz schlichte Illustration, um uns diese Situation deutlich zu machen. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Und setzt die Frage dran, gehört er deswegen nicht zum Leib? Kannst du dir eine Unterhaltung zwischen deinem Fuß und deiner Hand vorstellen? Wenn der Fuß darüber nachdenkt, wie die Sache so laufen, er sagt, ich habe eine Niete gezogen. Auf mir wird immer herumgelaufen. Ich bin schmutzig. Sie wollen mich immer bedecken, nicht nur einfach, sondern zweifach, mit einer Socke und einem Schuh. Ich rieche übel und schau dir die Hand an. Sie tut alles Wichtige. Sie kann bauen, sie kann Musikinstrumente spielen, sie kann trösten. Und wenn dich jemand begrüßt, dann reichst du ihm die Hand und nicht den Fuß. Ich mag nicht mehr Fuß sein. Ich quittiere den Job. Nun, so ein Vorstellen ist undenkbar und es geht weiter. Wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge. Wenn der Fuß spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Ohren, liebe Freunde, gibt es in allen Varianten. Aber ein junger Mann sagt seiner Angebeteten selten zuallererst, wow, hast du schöne Ohren. Solche Ohren habe ich noch nie gesehen. Die Jungen schauen auf die Augen, denn diese können sehen, sie erkennen Farben. Augen können sprechen, ohne ein Wort zu sagen. Aber Ohren? Sie werden kaum beachtet und doch sind sie ein wichtiger Teil des Leibes. Und dann sagt Paulus Folgendes, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Also stell dir vor, dein ganzer Körper wäre nur Auge. Du würdest herumrollen, aber du könntest nicht reden. Du könntest nicht denken, du könntest nichts aufheben. So ist kein Leib gemacht und auch nicht der Leib Jesu, seine Gemeinde. Sie besteht nicht nur aus einem Glied, nicht nur aus einer Gabe. Es ist ein Leib aus verschiedenen Gliedern mit verschiedenen Gaben. Und ja, man sollte bei so einer Predigt immer denken, was heißt denn das für mich? Also ich meine, was denkst du über deine Aufgabe in diesem Leib? Einige glauben, sie würden nur sehr wenig zum Leben und den Dienst der Gemeinde beitragen. Ich bin doch nur Parkplatzeinweiser. Ich mache doch nur Kaffee. Ich arbeite nur in der Kinderstunde mit. Ich kann nur noch beten, weil ich körperlich zu schwach bin. Gott sieht das anders. Er schneidet uns nicht vom Leib ab und sagt, stimmt, du hast recht. Du gehörst nicht dazu, weil du keine großartigen Dinge für mich erledigst. Nein, er sagt, Gott sagt, du wirst am Leib gebraucht. Jedes Glied wird vom anderen gebraucht, auch wenn du das nicht wahrnimmst. Und liebe Brüder und Schwestern, das darf man nicht verwechseln mit der Kraft des positiven Denkens, nicht? Das Esoterische, nicht? Das ist nicht so. Geht nicht darum, wir müssen positiv denken, alles positiv sehen, sondern Gott will hier nicht sagen, schau in dich, du bist besonders wichtig, auf dich kommt es an, du bist etwas, sondern es ist so, wir müssen uns das nicht außer einreden. Gott balanciert das, was durch unsere vergleichende, unsere eingeschränkte Sicht verzerrt wird. Denn er sagt, nun hat aber Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er es gewollt hat. Wie er es gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Gott sagt, ich habe dich an einen Ort gestellt, an dem du bist. Ich habe, nicht du hast, ich habe. Ich habe dir eine Aufgabe gegeben. Und um diese Aufgaben zu erledigen, habe ich dir Gaben gegeben. Also Fähigkeiten gegeben. Kompetenzen, wie es so schön in der Berufswelt heißt. Ich bin der Architekt. Ich bin der Schöpfer deines Leibes. In der Gemeinde gibt es keine unbegnadeten oder überflüssigen Glieder. Jedes Glied wird gebraucht. Jedes Glied ist vom anderen abhängig. Vers 20 lesen wir. Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Also schauen wir uns den anderen Punkt an. Wir haben jetzt von dem Minderwertigkeitsgefühl gesprochen, nicht? Der Fuß, der sich mit der Hand vergleicht. Aber es gibt auch das Umgekehrte. Was geschieht, wenn Menschen mit bestimmten Gaben stolz werden? Sie glauben, sie seien einzigartig. Ihre Gaben seien außergewöhnlich. Und das macht sie wichtiger als andere in der Gemeinde. In Vers 21, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Paulus hat ja zuerst, wie ich sagte, das Selbstmitleid angesprochen. Jetzt spricht er das Eigenlob an. Das betrifft Menschen, die sich mit anderen vergleichen und sich selbst dann ganz oben in der Skala einreihen. Oh, ich bin ja ein ganz wichtiger Teil dieses Leibes, Jesu, der Gemeinde. Und Paulus sagt ja, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nicht wahr? Es ist schon so, dass das Auge und das Haupt, das steht für Gaben, die wahrgenommen werden, oder? Die gesehen werden. Die Augen und das Haupt sehen buchstäblich herunter. Die Versuchung bei solchen Gliedern besteht darin zu meinen, dass andere Teile des Körpers nicht so wichtig sind, wie sie es sind. Gott tadelt so ein Denken. Jedes Glied am Leib Christi und jedes Mitglied dieser Gemeinde sind einzigartig und unersetzlich. Wir sollten nicht auf andere herabschauen, weil sie unserer Meinung nach nicht so begabt sind wie wir. Es können auch soziale Unterschiede sein, die uns überheblich werden lassen. Vielleicht eine Frage der Bildung, vielleicht eine Frage des Aussehens. Gott aber sagt uns durch Paulus, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig, Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Das heißt, der Wert der Glieder an und in unserem Körper sind nicht durch ihre Erscheinung bestimmt. Nehmen wir zum Beispiel den Magen. Oh, jetzt haben wir einen Spezialisten unter uns. Nehmen wir zum Beispiel den Magen. Du siehst ihn nicht. Aber es gibt Glieder am Leib, die Tätigkeiten ausüben, die quasi dem Magen und seiner Funktion zugutekommen. Was wäre, wenn einige dieser Glieder ihre Tätigkeit zugunsten des Magens einstellen würden? Wenn die Hand sagen würde, ich sehe keine Notwendigkeit mehr darin, dem Mund Nahrung zuzuführen. Ich kann andere Dinge tun. Ich, Hand. Winken zum Beispiel. Oder anderen helfen. Das mit der Nahrung, das mache ich nicht mehr mit. Oder stell dir vor, du bringst Nahrung in den Mund und der Mund sagt nein. Nein. Er sagt, ich kaue nicht mehr. Ich lächle lieber. Und überhaupt ist das ekelhaft. Immer dieses Essen zwischen den Zähnen zu haben. Was würde mit dem unscheinbaren und nicht sichtbaren Magen geschehen? Was würde mit dem Leib passieren? Auch wenn der Magen nicht unsere äußere Aufmerksamkeit bekommt, sollen wir ihn doch ehren. Wir würden sterben. Stell dir vor, die Gaben in dieser Gemeinde würden alle nur hier vorne auf der Kanzel stattfinden. Es gäbe keine Parkplatzeinweiser, keinen Putzdienst, kein Kaffee, kein Ton, keine Heizung, kein Licht, kein Kaffee, kein Besuchsdienst, keine Diakonie und so weiter und so fort. Der Apostel schreibt, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die Glieder, die wir für weniger ehrbar halten. Im Himmel werden die, die hier auf Erden kaum Erwähnung finden, von Gott geehrt. Ihr Name ist vielleicht niemals im Grützpunkt-Magazin erschienen. Sie standen niemals hier vorne auf der Kanzel oder auf der Bühne. Spätestens aber im Himmel werden wir verstehen, dass die einzige Ehre, die wirklich zählt, die Ehre vor Gott ist. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied darin nach seinem Teil. Das ist immer ganz wichtig, nach seinem Teil. Nicht? Nicht alle gleich, aber alle wichtig. Die Verbundenheit dieser Glieder, also von uns, besteht auch in Freude und im Leid, wenn ein Glied leidet, spürt das der ganze Körper. Und wenn ein Nerv entzündet ist und ein Finger kribbelt, dann ist der ganze Körper beeinträchtigt. Ein entzündeter Zeh beeinflusst die Fähigkeit zu laufen. Den Magen mit gutem Essen zu füllen, erfreut den ganzen Leib. Magengeschwüre hingegen bewirken das Gegenteil. Wenn jemand über den Tod eines Geliebten weint, dann trauert die ganze Gemeinde mit. Wenn jemand silberne oder goldene Hochzeit feiert, dann freuen sich alle mit. Die Gemeinde trauert mit den Trauernden und freut sich mit den Feiernden. Wir wollen unsere Freuden und unsere Leiden miteinander teilen. So macht meine Freude dadurch vollkommen. Das ist es aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 2 bis 4. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und ich wünsche mir, dass dieser Abschnitt und vieles andere, dass dies das Motto unserer Herzen sei. In Jesu heiligen Namen. Amen.